to reply that you've been drinking, cause the only time you think of me is when the sun is down. Pour another glass and keep on fucking me around. Walking by the window,
zu Gast Erich Olbrich.
Franken ist ja auch eine Einstellung, denke ich mal, weil es gibt ja, wie du gesagt hast, es geht ja über Bayern hinaus. Südthüringer fühlen sich ja auch fränkisch teilweise zugehörig.
Ja, es gab ja auch Überlegungen von Thüringer Gemeinden oder Landkreisen, sich nach Bayern übersiedeln zu lassen. Ne? Mhm. Haben da vielleicht gewisse Vorteile auch gesehen. Ne? Ich glaube, da waren aber diese fränkischen Herzzeichen, die man so als Franke trägt, die waren da weniger im Vordergrund gestanden. Es war dann mehr der finanzielle Aspekt ein bisschen mehr da.
Ähnliches Konfliktbeispiel ist Coburg, was ja erst 1920 bayerisch wurde. Und da gab es damals eine Volksabstimmung zu entweder Thüringen oder Bayern. Und man hat sich, glaube ich, 84% oder so waren es, zu Bayern entschieden. Warum denkst du, ist es bei Coburg damals erst zu spät gekommen?
Ja, die Residenzler, das sind die Coburger, sind ja die Residenzler, die haben ja mit ihrer Abstimmung ja großes Glück gehabt. Sonst wären sie ja in der Ostzone gelandet. Hm. Und warum das so spät gekommen ist, die Coburger waren natürlich mit sämtlichen großen Königshäusern dieser Welt verwandt und haben eine gewisse eigene Identität auch gehabt. Na, die haben also gewusst, sie sind Coburger, sie sind wer. Und da haben sie dann eigentlich dann erst ziemlich spät sich an Bayern angeschlossen, das stimmt.
Was war da der Preis, dass sie bayerisch wurden?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Dass sie in einem freundlichen Freistaat leben können.
Apropos Freistaat, warum heißen wir überhaupt Freistaat Bayern?
Naja, es ist ja eigentlich aus der Weimarer Republik, also wie dann die Monarchie abgeschafft worden ist 1918. Und dann soll der Freistaat eigentlich heißen, kein Monarch ist mehr, ein freier Staat. Ne? Und dieser Begriff ist ja dann eigentlich noch 1945 wieder übernommen worden. Es gibt einen Freistaat Bayern, den Freistaat Sachsen. Also das heißt nicht, dass wir jetzt frei von der Bundesrepublik Deutschland sind, sondern frei. Und es ist auch dieses kulturelle Wort ist dann geblieben, dieser kulturelle Ursprung ist dann geblieben, dass es Freistaat Bayern und Freistaat Sachsen heißt. Gab auch früher den Freistaat Baden übrigens auch noch.
Okay. Aber wir sind ja dann schon ein sehr exotisches Bundesland, könnte man meinen. Wir haben auch eine eigene CSU, gibt's nur bei uns in Bayern. Das ist ja auch so ein Merkmal, was andere nicht haben.
Was ist die CSU? habe ich das schon mal gehört? wir leben da natürlich schon wirklich, wie sagen die Münchner immer, wir sind wir. Das hört man auch von den Bayern-Fans öfter mal. Ne? Ich muss dazu sagen, ich bin ein Klubberer. Ne?
Ja.
Aber ich freue mich auch, wenn die Bayern gegen andere Mannschaften gewinnen. Ne? Das ist ganz klar. Aber ich denke mal, dass die Mentalität, dieses Zusammenhalten, das können die Bayern, die Südbayern, eher noch wie wir Franken. Die sind ja immer schon ein Staat Bayern gewesen oder Königreich Bayern oder Herzogtum. Der Ludwig der Erste hat sich ja dann Herzog von Franken auch genannt, ne? Und hat dann auch dafür gesorgt, dass Franken ja auch im Staatswappen mit aufgenommen wird, ne? Dieser fränkische Regen, den er ja eigentlich erst erfunden hat auch.
Ja.
Ne? Also da, ja, das können die Bayern natürlich dann schon besser wie mir auch. Dieser Zusammenhalt ist da eher da. Die Schützengesellschaften, die Trachtenvereine, das hat natürlich dann auch gerade in diesen kulturell unterschiedlichen Gegenden, diese Täler, die haben ja unterschiedliche Trachten auch, ne? Aber das hat den Zusammenhalt natürlich schon gefördert.
Welche Traditionen unterscheiden sich innerhalb Bayerns?
Ja gut, ich denke, wir sagen Kerba. Wie sagt man in München? Kirbe? Keine Ahnung. Ne? Also wir haben die Kerba. Wir haben also ähnliche Feste wie die, wir haben die Schützenfeste. Wir haben also Gregor, also Kinderfeste und solche Sachen. Also da, die nennen sich halt ein bisschen anders. Aber die Feste vom Grund her sind anders oder gleich, vom Namen anders. Und die sind halt einfach auch evangelisch-katholisch ein wenig entstanden, ne? Unterschiedliche Feste.
Gibt's Traditionen, mit denen du hier in Oberfranken aufgewachsen bist, die in anderen Bundesländern gar nicht gang und gäbe sind?
Na, also die Frage in Kulmbach zu stellen, ist jetzt, kann ja nur ein Bayreuther stellen, ne? Bierfest.
Das Kulmbacher Bierfest. Das ist für dich eine Tradition.
Das ist für mich Tradition, das ist wichtig, gehört auf den Zentralparkplatz, wo sie sich auch hoffentlich bald wieder befindet.
Ja.
Und wir Kulmbacher, das Bierfest ja sogar schon nach Hessen, nach Kassel, glaube ich sogar, ne? Geht der Bierstadel okay. Dann auch immer rauf. Hat Bayreuth eigentlich sowas?
Wir haben das meiste Weißbierfest.
Ach Gott, ja stimmt. Ja. Okay.
Wenn wir mal ein bisschen von der Geschichte weggehen in die Gegenwart und ein bisschen nach vorne schauen, wie denkst du denn, wird sich Bayern aus deiner Sicht entwickeln in den nächsten 100 Jahren? Was wird aus Franken und Bayern? Bleibt dieser Konflikt immer bestehen oder dieses Zweispaltige oder werden sie sich irgendwann mal die Hand reichen und sagen, wir sind ein Bayern?
Also die Hand reichen, das tun wir heute schon machen. Jetzt kommt erst mal ein Fortschritt nach Bayern. Jetzt kriegen wir einen fränkischen Ministerpräsidenten.
Ja.
Wir hatten ja schon mal einen mit Beckstein. Aber ich muss auch dazu sagen, ein sehr beliebter Regent, der Prinzregent Luitpold von Bayern, war auch ein Franke. Mhm. Der ist in Würzburg geboren worden. Also diese Beziehungen gab es schon immer. Die Hand reichen tun wir heute und wenn wir in 100 Jahre auch. Und ich hoffe doch, dass dieser kleine Konflikt, dieses kleine Gekabble doch bestehen bleibt. Das ist doch schön. Es gibt auch unter den Kronachern und den Coburgern gibt's ein Gekabbel. Es gibt zwischen den Bayreuthern und den Kulmbach das kleine Gekabbel. Das sind geschichtliche Sachen, die da entstanden sind. Ist doch gut, passt doch. Aber man muss sich dann immer zusammensetzen können und muss dann miteinander ein wenig ein Bier trinken können.
Ja. Die Südbayern fanden uns Franken ja so toll und unsere Identität, dass sie einiges von uns sogar geraubt haben.
Ja, das hast du jetzt richtig schön gesagt. Geraubt und zwar, wie dann die Säkularisation eingeführt worden ist, Napoleon hat es ja vorgemacht, wie man das machen könnte, haben ja die bayerischen Nachbarn unsere Klöster, unsere Kirchen, unsere Museen geplündert, haben sehr viel an Klosterbesitz verscherbelt, auch zerstört. Und vieles von unseren fränkischen Kunstgegenständen lagert ja noch in München im Depot. Und da wäre es natürlich eine ganz eine tolle Sache, wenn wir einen Teil dieser Sachen, Beute, diese Beutekunst, sage ich jetzt mal, ne, wieder nach Franken zurückbekommen könnten. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache. Ob das jetzt nach Nürnberg oder nach Bamberg oder nach Kulmbach vielleicht kommt, das wäre mir jetzt dann egal. Aber es wäre schön, wenn das mal wieder möglich wäre.
Wie könnten die Südbayern da das wieder gut machen, abseits davon, dass es zurückgeben?
Ach, naja, wenn sie es zurückgeben, dann ist die Sache für mich schon in Ordnung. Ja. Ne? Dann gefällt mir das schon wieder, ne? Weil es liegt ja da unten im Depot. Und bei uns, wir haben eine zum Beispiel in Kulmbach eine tolle Plassenburg, die ja der Bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung gehört, wo auch Neuschwanstein, Herrn Chiemsee dazu gehört, muss man ja auch sagen, ist ja eine bayerische Burg. Und auch da würde es sich gut machen, wenn wir ein paar Sachen von diesen Beute Kunstwerken wieder zurückbekommen und es da oben ausstellen könnten. Und sei es jetzt als eine schöne Wanderausstellung, wäre mir auch schon sehr viel geholfen.
Wenn wir schon bei der Burg sind, bleiben wir noch bei der Burg. Wie ging es denn der Plassenburg? Sie war ja auch lange Zeit dann besetzt, wurde geschliffen, sagt man, glaube ich.
Also, ja, von den Bayern.
Wie lief das damals ab? Warum wurde die quasi nicht mehr militärisch einsatzfähig gemacht?
Ja, man musste es natürlich ein bisschen weiter ausholen. Die Plassenburg war ja eine preußische Burg. Und Napoleon hat ja gegen Preußen Krieg geführt. Und diese preußische Festung war Napoleon zu stark. Er hat also wichtige Teile der Plassenburg entfernen lassen, hat sie geschliffen. Und die Wichtigkeit Frankens und Kulmbachs und der Plassenburg ist in Südbayern erkannt worden. Und die wollten dann da ein Irrenhaus sogar in die Plassenburg reinmachen. Da sieht man mal, wie wichtig das ist für die Südbayern. Die wollten dann auch ein Zuchthaus hier einrichten, was sie auch gemacht haben. Aber die sind Teile dann im Ende des 1945er Jahres von Fremdarbeitern zerstört worden. Und die Plassenburg kam also zur Bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung. Und die Plassenburg, muss ich auch sagen, wird von diesen sehr gut behandelt. Sie wird repariert. Es ist ein Millionengeschäft da oben, was umgesetzt wird. Es ist auch eine schöne Burg, dass wir die nicht im städtischen Besitz haben.
Ja.
Weil das könnte man uns gar nicht leisten.
Heute zu Gast Erich Olbrich von der Stadt Kulmbach. Unser Thema 100 Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Bayerische Verfassung. Wir haben eben darüber gesprochen, wie es unserer Plassenburg hier in Kulmbach die letzten 100 Jahre erging. Verschiedene Besitztümer und heute steht sie trotzdem noch so schön an Ort und Stelle.
Ich lese gerade, in der Zeit des Dritten Reiches war die Plassenburg auch noch Reichsschule der deutschen Technik. Wurde quasi wieder missbraucht in dem Sinne.
Ja, also in der Plassenburg, man muss sich das mal vorstellen, diese Ideologie der Nationalsozialisten hat mit dem Fränkischen, ist im Franken auf einen guten Nährboden gefallen. Schauen wir uns Nürnberg an, sehr viele Goldmedaillenträger, also Gründungsmitglieder der NSDAP, kamen auch aus Kulmbach. Mhm. Und die Plassenburg ist also vom dort als eine wichtige Gauburg, es gab drei Gauburgen im deutschen Lande, als eine Gauburg installiert worden. Und es wurden also Techniker ideologisch auf die Idee der Nationalsozialisten, aber auch in die Ingenieurkunst mit eingewiesen und geschult. Und die Plassenburg hat also eine sehr zentrale Bedeutung gehabt. Es waren also Goebbels war hier in Kulmbach, es waren also Streicher war hier in Kulmbach, also die großen Nazis haben sich da die Türklinke in die Hand gegeben. Und eines der ersten Rathäuser, die von den Nationalsozialisten gestürmt worden sind, das war Coburg, mhm, und es war aber auch Kulmbach.
1945 dann wurde Kulmbach kampflos an die amerikanischen Truppen übergeben und 1972 dann die Landkreise und Stadt Steinach wurden zusammengelegt und Kulmbach wurde zum Sitz des Landkreises bestimmt.
Ja, das ist also richtig, kampflos, ja, da haben wir großes Glück gehabt. Es war am 13. April 1945 sind die Amerikaner einmarschiert. Aber dass Kulmbach nicht zerstört worden ist, das muss ich jetzt schon mal betonen, das haben wir in Kulmbach unseren Frauen zu verdanken. Mhm. Denn der Gefechtsstand vom Oberstleutnant Kurt Mürus war in der oberen Stadt unterm Tasso, unterm heutigen Tasso. Und der hat immer gesagt, der Befehl des Führers ist für mich oberstes Gebot, eine Stadt wird bis zur letzten Patrone verteidigt. Aber was hat er dann gehabt? 100 alte Männer, kranke Soldaten, verwundete Munition, die nicht in die Waffen gepasst hat. Und da unten in dem Keller haben die Frauen eine Kiste Cognac gefunden, mhm, haben mit dem Oberstleutnant immer Prost gemacht, der war dann betrunken. Die Frauen sind raus, haben die Panzersperren unter Einsatz ihres Lebens aufgesägt und haben weiße Tücher aus den Fenstern gehängt und die Amerikaner haben das gesehen. Und da konnten sie also fast kampflos einmarschieren. Es gab ein paar kleine Gefechte, aber es war nichts Großes.
Muss man den Frauen heute dankbar sein?
Ja, merkt euch das, ihr Männer, ne?
Ja. Denkst du, die Heimat kann sich auch nicht ortsbezogen ändern? Quasi, dass die Heimat woanders ist? Dass wenn du woanders lange lebst, du sagst, das ist meine Heimat?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also wie schon gesagt, ich wollte ja eigentlich in München bleiben damals. Meine Frau wollte nicht mit nach München gehen. Da hätte ich da unten auch meine Heimat gefunden. Aber ich hätte nie meine Wurzeln vergessen. Aber Heimat ist da, wo die Familie ist, wo man glücklich ist, wo man sich wohlfühlt. Da ist meine Heimat.
Das heißt, für dich ist Heimat nicht unbedingt da, wo du aufgewachsen bist?
Nein, nicht unbedingt.
Abschließend noch, wenn du so die Generationen anschaust, die jetzt nachkommen hier in unserer Region Oberfranken, denkst du, die Tradition wird noch so geschätzt, wie es zu deiner Zeit, als du aufgewachsen bist hier, war?
Ich glaube, durch die neuen Medien, durch Handy und die digitale Vielfalt, dass man worldwide irgendwo immer im Netz sein kann, ne? Ich glaube, da wird auch vieles ein bisschen verloren gehen. Es ist schon einiges auch verloren gegangen, aber es gibt immer noch Jugendgruppen auch, so wie die Landjugend, die auf Traditionen Wert legen und auch das noch hochhalten. Und ich denke auch, das wird es weiterhin geben, aber manches ist schon verloren gegangen, also das sieht man in den Dörfern ringsherum auch. Die jungen Leute ziehen weg, es bleiben die Alten da. Weil die Jungen finden natürlich in der Region hier, gerade im ländlichen Bereich, wenig qualifizierte Arbeitsplätze. Deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass Kulmbach ein Universitätsstandort wird. Mhm. Das wird auch ganz neue Perspektiven für die jungen Leute geben. Und ich habe da große Hoffnung in die Richtung, dass sich das ein bisschen noch anders entwickelt. Aber was die Tradition angeht, ich glaube, das spielt nicht mehr so die große Rolle dann.
Inwiefern ist die Tradition trotzdem in deren persönlichen Entwicklung wichtig?
Ja, man muss halt wissen, es ist zum Beispiel, ob das jetzt Tradition ist oder Anstand, Grüß Gott sagen, auf Wiedersehen, guten Morgen. Ne? Mhm. Das ist eine Sache, die ich oft einmal auch nicht mehr so mitbekomme, wenn da junge Leute, wenn wir da bei uns in der Stadt einmal Praktikanten oder auch junge Leute kommen, Grüß Gott ist ein Türöffner, ein Auf Wiedersehen. Macht die Tür wieder schön zu, aber man kann es am nächsten Tag wieder aufmachen. Also wir haben auch viele Lehrlinge bei uns immer früher gehabt, also jetzt nicht in der Stadt. Da musste man erst mal beibringen, dass man Grüß Gott sagt. Ne? Das ist auch jetzt was mit Anstand und mit Tradition zu tun, aber das ist auch ein wenig eine Erziehungssache.
Dann habe ich jetzt noch 9 Bilder für dich und ich möchte, dass du dir mal eins raussuchst, wo du sagst, damit könnte ich mich identifizieren und das würde für mich Bayern symbolisieren.
Ja, was siehst du jetzt als Bayern? Siehst du jetzt das gesamte Bayern?
Genau, das ist der gesamte Bayern. Oder du sagst natürlich, ich sehe mich nicht in diesem Konstrukt Bayern, sondern ich sehe Franken als eigenständig und nehme deshalb ein fränkisches Symbol vielleicht.
Also die Symbole, die du mir jetzt vorgelegt hast, die sind für einen Chinesen, für einen Amerikaner alle bayerisch. Als einzige, wo ich mir vielleicht jetzt noch ein bisschen so als bayerisches Symbol oder ja gemeinsames Symbol raussuchen würde, wäre die Nummer 9, eine Maßbier. Ja? Die gibt's im Norden, die gibt's im Süden und die schaut übrigens sehr appetitlich aus, muss ich sagen. Aber auch Seppelhose und auch Kuhglocken und auch Laugenbrezen und das, also das ist schon Hammer, FC Bayern München mir da herzulegen, ne? Also, das ist schon schlimm, ne?
Konnte ich natürlich nicht wissen mit dem Club. Vielen Dank, Erich Olbrich.
Ja. Jo, prima, alles klar.
Feels like I just woke up. Like all this time I've been asleep.
Netradio Kulmbach. Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war Netradio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.